In der 24. Folge der Trailfellows reden wir nicht nur ohne ein Fass ohne Boden, sondern auch über Tommys Stehkraft. Und zwar in Ultraläufen. Hallo Tommy.
Hallo Marius, ich grüße dich.
Willkommen bei Trailfellows, deine Trailrunning Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Meine Fresse, das geht ja schon wieder gut los hier, ja?
Deine Standhaftigkeit wollen wir heute mal hinterfragen, ja?
Ja. Ja, ich nenne das nicht den Sponsor der Folge, ja.
Genau. Herzlich willkommen bei den Trail Fellows, powered by Durex.
Marius, das könnt ihr sagen, das ist der Unterschied, warum ich die Ultradistanzen laufe, ne?
Weil du länger.
Ich mach den Satz jetzt nicht zu Ende.
Ja. Tommy kann
länger,
Tommy
länger, kann länger möchte.
Tommy würde gerne länger können. Ja, genau. Ja, genau, ich bin eher der Typ für die kurzen, schnellen Sachen. Ja? Deswegen darf Tommy heute mal ein bisschen berichten. Wir reden heute über ein wirklich spannendes Thema, Leute. Und zwar, wenn ich sage wirklich spannend, dann ist es wirklich spannend. Das ist teilweise sogar ein Thema, womit ich selber noch gar nicht so richtig viel Erfahrung machen durfte. Einfach, weil ich noch nicht so die ganz, ganz langen Kanten gemacht habe. Aber man muss auch nicht unbedingt 100, 120, 130, 160 Kilometer gelaufen sein, um das mal gespürt zu haben. Und ich glaube, jeder da draußen von euch kann sich gleich mal in diese Lage oder in dieses Gefühl versetzen. Tommy, worüber reden wir heute?
Jetzt übergibst du mir die Verantwortung, dieses englischsprachige Wort richtig auszusprechen. Ja,
wir haben ja ein deutsches Synonym uns vorher überlegt.
Ja, wir haben das überlegt und wir werden es auch gleich droppen, wie man heute sagt. Ich entschuldige mich, ich bin leider ein wenig krankheitlich kränklich angeschlagen, deswegen ist die Stimme ein wenig belegt. Wir reden über Durability oder wir haben es mit Durchhaltevermögen im weitesten Sinne übersetzt.
Oder eben Tommys Stehkraft. Ja,
ja, genau. Also worum geht's? Ja, was ist Durability? Durability ist im Endeffekt nichts anderes als die Fähigkeit, auch nach einer langen Belastungszeit im Rennen, im Wettkampf oder generell bei Läufen, die Laufeffizienz, die Laufökonomie auch am Ende einer langen Distanz hochzuhalten und nicht der Ermüdung, der Entkräftung oder sonstigen Dingen anheimzufallen und zum Opfer zu fallen.
Ja, also trotz einer fortlaufend steigenden Ermüdung im kompletten Körper, also im Gesamtsystem sozusagen, trotzdem nach wie vor noch eine gewisse Leistungsstabilität zu zeigen. Und das eben auf sehr lange Zeiträume. Und ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen angekündigt, ihr Leute könnt euch vielleicht in dieses Gefühl reinversetzen. Ich versuche euch das mal zu wecken. Und zwar ist vielleicht dem einen oder der anderen schon mal aufgefallen, dass ihr bei längeren Läufen, ob Richtung Marathon-Distanz oder Ultraläufe, so nach 4 Stunden, 4,5 Stunden, 5 Stunden, irgendwann entweder zum Beispiel einen Herzfrequenz-Drop habt, ja, dass die Herzfrequenz massivst runterfällt, so wirklich so Richtung Zone 1, obere Zone 1, sich dort einpendelt und ihr die Herzfrequenz eigentlich gar nicht mehr hochbekommt, obwohl ihr weiterlauft. Und entsprechend natürlich auch eure Leistung zurückschrauben müsst, ja, also langsamer werdet. Oder ist es euch schon mal aufgefallen, dass ihr im zweiten Downhill des Rennens wie auf heißen Kohlen lauft? Ja, dass ihr euch noch einigermaßen fit fühlt, aber auf einmal eben den Zusammenbruch in diesem System merkt, ja, in dem muskulären System merkt. Oder ist es euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass ihr, trotz dass ihr euch einigermaßen gut verpflegt habt, nachverpflegt habt, dass ihr trotzdem irgendwie nichts mehr reinbekommt? Vielleicht eskaliert das System, das metabolische System sogar, und ihr müsst euch übergeben, ihr kriegt nichts rein, ihr kriegt Magenbeschwerden und so weiter und müsst deswegen reguliert der Körper total runter. Oder ist es dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen, dass der Kopf runterregelt, ja, dass sozusagen über den Kopf gesteuert nichts mehr geht. Also eure Beine fühlen sich noch einigermaßen frisch an, Verpflegung, Magenregion, Energielevel scheint auch erstmal gut zu sein, aber es geht einfach nichts mehr, die Leistung kommt nicht mehr rum auf die Straße. Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz besonderes Phänomen, darüber sprechen wir dann nachher auch nochmal. Also ihr habt gemerkt, wir haben gerade schon mehrere Systeme angesprochen und eben den Zerfall einzelner Systeme. Und natürlich funktionieren die Systeme nicht isoliert voneinander. Also wir sprechen ja immer über alle diese Systeme. im Körper, eben die für eine Leistungsaufrechterhaltung oder eine Robustheit, sag ich mal, eine Systemstabilität stehen. Und wenn natürlich zwei von vier Systemen schon hart angeknackst sind und das dritte System fällt dann auch noch weg, dann könnt ihr natürlich die Leistung nicht mehr aufrechterhalten. Der Körper reguliert runter, der blockiert sozusagen sogar oder limitiert dann gewisse Leistungen und ihr fahrt auf oder lauft auf Sparflamme oder auf Standby weiter.
Wir hatten ja jetzt gerade erst den Cocodonia. Da gab es ja nicht nur einen wunderbaren Sieg, einen Zeitenrekord, sondern es gab ein ikonisches Bild eines Läufers, der kurz vor Cut-Off ins Ziel reinläuft und den Oberkörper fast um 90 Grad zur Seite gebeugt hat. Da hast du quasi gesehen, dass nur noch der Wille gelaufen ist, der Körper aber schon lange vorher quittiert hat. Und wenn man sich an die Ziellinie auch bei einem normalen Straßenmarathon stellt und sich mal die letzten Reihen anschaut, die dann ins Ziel kommen, sieht man solche Situationen recht häufig.
Schöne Grüße gehen raus an unsere Schildkröten, ja?
Genau. wo man eindeutig feststellen kann, hier hat die Durability nicht bis zum Ende durchgehalten. Und das ist das, was du, Marius, gerade gesagt hast. Die verschiedenen Systeme im Kopf, der Wille hält in den meisten Fällen länger durch als der Körper. Und das heißt es im Training bestenfalls in den 12, 16 oder 20 Wochen mit einfließen zu lassen, je nachdem, welches Ziel ich habe und in welcher aufrechten oder nicht aufrechten Form ich ankommen möchte.
Ja, aber, ja, ich find die Bilder auch manchmal ganz witzig, da wenn die da so gebeugt und gebückt und quasi wie eine Brezel geformt die Ziellinie überschreiten und kriegen noch quasi Hilfe von links und rechts unter dem Arm. Aber das ist natürlich ein deutliches Zeichen, dass da nicht nur ein System überlastet wurde. Ja, auch wenn es dann am Ende geschafft wird, ja, natürlich Respekt, da ist nur noch der Kopf unterwegs wahrscheinlich, der pure Wille. Und ich habe Tommy auch im Vorgespräch jetzt in dem Podcast gefragt oder gesagt, hey Tommy, naja, du bist ja schon lange gelaufen, du kannst ja auch mal ein bisschen was über das Gefühl erzählen, wie es ist, wenn man seine Stehkraft verliert. Ja.
Also, irgendwann schalten sie wirklich alle ab. Es ist Folge 24 und wieder kommen wir in eine völlig neue Bubble rein. Oder es laufen wirklich alle Hörerinnen und Hörer irgendwann weg.
Genau.
Ja, wie ist das Gefühl? Ist kein schönes Gefühl, aber es kommt meistens dann am Ende doch anders, als man denkt. Obwohl diese Formulierung, tut mir leid, die war jetzt nicht überlegt. Ich will jetzt drüber nachdenken. Was wir am Anfang gesagt haben, nochmal ein Stückchen zurückschrauben. Ich glaube, dass je nach Leistungsfähigkeit und je nach Trainingsgrad eines Athleten oder einer Athletin dieses Thema auch schon bei einem Halbmarathon zum Tragen kommt. Und auch je nachdem, mit welchen Ambitionen dran gehe ich, mit welcher Geschwindigkeit ich laufen möchte, wie viele Höhenmeter drin sind, muss es nicht unbedingt eine Ultradistanz sein, um dieses Thema ins Training mit einfließen zu lassen.
Ja. Ja, klar, wenn ich jetzt sage, oh cool, ich möchte Läufer werden und ich melde mich für einen Halbmarathon an und dann ist es drei Tage vorher und ich gucke zurück und denke mir, ach du Schreck, ich hätte ja trainieren können oder sollen oder was auch immer. Klar, dann sind vielleicht auch die Systeme für 2 Stunden nicht gemacht und ich werde auch irgendwo ähnliche Symptome spüren. Ja,
klar, aber Fall. Klar, natürlich ist es bei längeren Distanzen, sagen wir mal ab Marathon aufwärts, ich nehme mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, für das Gros der Läuferinnen und Läufer da draußen Teil des Spiels.
Und ich glaube, das ist schon... Ja, ich glaube, das ist schon ein ziemlich harter Pain-Point, weil das ist auch was, wo die Sportwissenschaft auch noch gar nicht allzu lange dran ist an dem Thema, dass man genau das eben, also das Thema Durability, auch trainieren kann. Ja, ich meine, es geht immer viel um die Laktatwerte, die Verträglichkeit im Laktat und so weiter. Es ging auch jetzt, Krafttraining haben wir jetzt auch so fast alle verstanden, wobei... Das ist das Fass ohne Boden. Wir müssen machen heute eine neue Kategorie auf, Tommy. Ich bringe das Fass ohne Boden mit. Ich bin da teilweise richtig sauer drüber, aber da sprechen wir nachher.
Ich bin gespannt.
Über ein paar Aussagen da draußen von Kollegen und Kolleginnen. Aber genau, das machen wir nachher, wenn wir beim Thema eben auch Kraft sind. Also eben das muskuläre System ist ja eben auch ein System, was aufrecht gehalten werden muss und was so trainiert werden muss, dass genug Kapazität für die geforderten Stunden und Streckenverhältnisse da ist. Und ja, da muss, Leute, da muss sich das Mindset einfach ändern zum Krafttraining. Ja. Aber ich reg mich nur auf, das machen wir später. Ich würde ganz gerne erst.
Du hast ja aber recht. Also Punkt. Das ist ja unbestritten. Und dass nicht nur eine Core-Stabilität, sondern grundsätzlich Kraft das A und O gerade bei uns im Trailrunning ist, und das haben wir ja die letzten Folgen auch in Bezug auf Equipment, Einsatz von Stöcken und nicht nur aufs Thema Laufökonomie ist, das haben, glaube ich, die meisten mittlerweile kapiert. Und dieser Drang nach immer weiteren Distanzen, der fördert das, die Notwendigkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, immer mehr.
Ja, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen, dass Krafttraining wichtig ist, ja. Jesus will es so, ja. ich würde ganz gern nochmal eben zwei Begriffe abgrenzen. Muss man nicht so machen, ich definiere es so für mich, ja, könnte übernehmen, könnte aber auch lassen. Durability ist ja mehr oder weniger eingedeutscht, ja. Ich würde das Ganze als sportliches Durchhaltevermögen betiteln. Das ist kein schönes Wort, aber viele sagen auch Ermüdungsresistenz dazu und werfen das in einen Topf. Ich würde das Ganze ein bisschen auftrennen. Ich würde eher die Durability, also das Durchhaltevermögen, als im Gesamtkontext der Systeme sehen und die Ermüdungsresistenz in den einzelnen Systemen, also als einzelne Bausteine für eben dann eine gute Durability, ja, für ein gutes Durchhaltevermögen.
Unterschreibe ich. Also Ermüdungsresistenz ist nur ein Teil dessen, weil gegen Ermüdung resistent zu sein, heißt noch lange nicht, die Kraft und die Laufökonomie so weit aufrechtzuerhalten, dass ich wirklich die gewünschte und geforderte Distanz so optimal und effizient durchhalte, wie ich es mir vorstelle oder wie es vielleicht auch mein Zeitziel erfordert. Das heißt noch lange nicht.
Genau. Ja. Tommy, wie wollen wir rangehen? Also ich hab mir gedacht, wir greifen nochmal weil ich rede immer von einer breiten Brust im Trainingsalltag und so weiter. Und da geht es ja darum, nicht nur zu sagen, hier macht das so und so und dann werdet ihr besser, sondern auch mal an die Athleten und die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen mal da an das Thema ranzuführen. Was gibt es überhaupt für Systeme? Und wie spüre ich überhaupt, welches System vielleicht gerade schlapp macht, damit ich das eben dann auch nochmal gezielt angehen kann? Also eben nochmal eine Schwächenanalyse oder eine Engpassanalyse zu machen. Ich mache das mit meinen Athleten sehr, sehr gerne nach den Wettkämpfen. Dann setzen wir uns zusammen, zwei Tage, drei Tage später, wenn das Lächeln so langsam aus dem Gesicht wieder rausgeht und so langsam die Realität kommt und man merkt, ja, das ist doch alles gar nicht so rund gelaufen. Ja? Und dann fragt man sich am Ende immer, woran es gelegen hat. Ne?
Ja, pass auf, weißt du, wann der Moment einsetzt? Das ist der Moment, wenn die Mail kommt, deine Sportograph-Bilder stehen zum Download bereit. Und dann freust du dich und schaust sie an und denkst dir, die drei, vier sind ja ganz okay für Social Media, aber der Rest zeigt echte Defizite auf.
Ja, genau. Ja. Ja. Ich meine, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich so viel Bodenkontaktzeit habe.
Ja, genau. genau.
Dass die Schwerkraft da auch mitarbeitet.
Ja.
Genau, und da darf man dann auch mal nach der kompletten, ne, nach aller Freude, die man so hat, nach dem Finish darf man sich dann auch nochmal Gedanken machen, woran hat es gelegen. Ja, und da darf man sich wirklich mal die Werte nochmal anschauen, die Herzfrequenzkurve, die Bodenkontaktzeiten, also die Laufökonomiewerte anschauen, selber sein subjektives Gefühl mit reingeben, sich vielleicht nochmal aufschreiben, nicht was war die Nutrition-Strategie, sondern was war die Realität? Was habe ich wirklich genommen? Was für Entscheidungen habe ich an der VP getroffen und so weiter? Also jeder, der da ein bisschen ambitionierter quasi in dieser ganzen Planung und so weiter rangeht, der kann da natürlich super viel jetzt rausziehen aus so einem Wettkampf.
Ja.
Deswegen machen wir auch B-Wettkämpfe, Leute. Ja, nicht nur, weil es lustig ist, das mal so eine ähnliche Situation gemacht zu haben, sondern um eben auch daraus zu lernen. Ja. Systeme. Wollen wir mal durchgehen? Ich denke mal, das Einfachste ist, was jeder schon mal gemerkt hat, Tommy, zweiter Downhill und auf einmal wird der Boden Lava. Ja,
ja, dann wird der Boden Lava und die Beine werden weich, ja.
Genau.
Oder eben schön, auch nicht, je nachdem, wie gut man trainiert war. Ja.
Schön verkocht, ja. Ich meine, das ist eins der häufigsten Probleme im muskulären Bereich, ist eben die exzentrische Muskulatur, die Downhill-Muskulatur als Limiter für eure Leistungsfähigkeit. Langfristiger Sicht, der erste Downhill macht super viel Spaß, ihr seid mal wieder in den Bergen, Ihr habt mal wieder einen zusammenhängenden Downhill von 2, 3, 4, 500 Höhenmetern, flowige Trails, ihr Pace da runter, als gäbe es kein Morgen. Kommt dann im nächsten Uphill an, merkt schon, oh, es ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, ein bisschen langsamer als der erste Uphill. Und dann kommt ihr über die nächste Bergkuppe, wollt runterlaufen und ihr steht einfach. Und alle, die ihr im Uphill gerade überholt habt, die laufen mit einer Leichtigkeit an euch vorbei. Und das ist so der Point of Shame im Trailrunning, wenn ihr eben im Downhill nicht, weil heutzutage weiß einfach jeder, wie wichtig das ist, die Downhill-Muskulatur anständig zu trainieren. Und es gibt überall, ja nicht nur bei uns im Portfolio, sondern es gibt eigentlich mittlerweile, gehen da alle Coaches und Trainer und alle Anbietenden für Content, für Trailrunning-Krafttraining, gehen auf dieses Thema momentan ein. Und da sind immer Übungen bei. Ihr müsst euch nur ein System aussuchen, was für euch passt. Ja. Was kann dann passieren? Ja, ihr habt, also ne, aus diesen, was passiert da eigentlich? Also wenn die Downhill-Muskulatur, jetzt mal springen wir mal in die Muskulatur rein, die wird ja auf Länge sehr, sehr starker, einer sehr, sehr starken Last untersetzt, also eurer kompletten Bremskraft im Körper bei jedem Schritt. Ja, ihr bremst sozusagen in diese Muskulatur rein und dadurch entstehen Mikroverletzungen, also kleine Risse, wenn man so will, wenn man euch das bildlich mal vorstellen wollt, in der Muskulatur auf Länge, also der Quadrizeps auf Länge angespannt. Und die Risse sind besonders eben in der exzentrischen Muskulatur besonders schnell schmerzhaft, weil wir dort generell ein Kapazitätsdefizit mitbringen, weil wir den im Alltag eben nicht so oft trainieren und triggern. Ja, und wer das dann Ganze dann nicht trainiert, der wird dann relativ schnell Probleme bekommen. Und diese kleinen Risse, das sind Entzündungen. Und eure Entzündungswerte im Körper werden massivst ansteigen. Und eben diese ganze Stoffwechselgeschichte, diese ganze Versorgung der Beine, die geht dann flöten. Ja, ihr werdet aufgrund der Schmerzen in irgendeine Schonhaltung verfallen. Ihr werdet teilweise nicht mal mehr laufen können. Eure Beine machen quasi sprichwörtlich zu. Jeder kennt das Gefühl. Eure Schritte werden instabil. Man stolpert, man hat technische Fehler, man kommt nicht so schnell tiefe Sprünge oder tiefe Stufen runter, muss sich vielleicht sogar umdrehen, um teilweise rückwärts laufen, habe ich schon gesehen am Berg. Und da könnt ihr noch so viel Magnesium und Salz in euch reinschieben. Das hat dann am Ende eher was mit den Muskeln und nicht mit dem Energiebereitstellungssystem, also nicht mit dem metabolischen System zu tun. Und wenn ihr eben Kapazitätsengpässe, sorry Tommy, aber ich bin da so, was muskuläre Sachen angeht, da ist halt mein Thema. Tommy hat fast schon den Kopf fallen lassen auf dem Schreibtisch gerade, weil ich das immer wieder durchkaue hier. Ich bin aber froh, dass du nicht angefangen hast zu schnarchen. Das war der nötige Respekt, den du mir zollst, Tommy. Ja, danke.
Immer. Das ist die gute Erziehung.
Und es sind eben eher Kapazitäts, wenn ihr da Krämpfe bekommt und die Muskeln zu sind, ja, dann sind das eher Kapazitätskrämpfe. Natürlich denkt man vielleicht, oh, ich kann jetzt hier mit Salz, Magnesium da was noch gut machen, aber wenn die Kapazität mal hin ist in der Muskulatur, dann kriegt ihr das so schnell auch nicht repariert. Okay? Und dann sehe ich immer die Leute dann mit ihren Stöcken da irgendwo im Downhill rumfuchteln, weil sie sich versuchen müssen, irgendwie diese Last von den Oberschenkeln zu nehmen. Ja? Das ist das falsche Bild. Organisiert das einfach ganz, ganz sauber. Und zwar progressiv aufgebaut, 12, 16 Wochen vor eurem Hauptwettkampf, dass ihr regelmäßig Krafttraining macht. Und jetzt bin ich jetzt gerade schon im Redefluss, jetzt komme ich mal zu meinem Fass ohne Boden. Ich hab's schon wieder gehört bei Kollegen, und ich werde jetzt natürlich hier keine Namen nennen. Es ist auch nicht, überhaupt nicht wichtig, wer oder was oder wie auch immer, sondern nur mal dieser Gedankensprung. Ich möchte es euch mal aufzeigen, einen kleinen Gedankensprung dazu. Es wurde die Aussage getroffen wieder, Krafttraining ist ganz wichtig, macht Krafttraining, aber macht das Krafttraining so, dass es das Laufen nicht stört. Also das ist im Prinzip das, also zuerst kommt das Laufen, ihr müsst zuerst das Laufen machen und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr irgendwo, wo ihr noch Platz habt, Krafttraining machen. Leute, jetzt erklärt mir das mal anhand eurer, guckt mal auf euren Trainingsplan, guckt mal da alle rauf, was ihr euch vorgenommen habt. Schaut mal auf eure Einheiten pro Woche. Da stehen 5, 6, 7 Einheiten Ausdauer pro Woche drauf. Meistens dann nur auch nur Laufen. Wenn ich mit diesem Mindset daran gehe, wo soll ich dann mein Krafttraining einplanen? Wo? es wird das Laufen immer, immer auch irgendwo treffen, ja, und das ist überhaupt nicht das richtige Mindset dafür, weil das nur dieses Mindset ist, Laufen ist das Wichtige, das signifikant Wichtige, und dann kommt irgendwo am Rand das notwendige Übel Krafttraining. Leute, wenn ihr mal das Krafttraining wirklich als Prio 1 plus 1 nehmt, also Prio ist Krafttraining und Prio ist Laufen, kriegt das in eure Schädel rein und macht das, baut das mit ein. Und zwar, wenn ihr da starke Defizite habt, geht da dreimal die Woche ran, baut euch Routinen ein und es ist natürlich klar, dass es auch das Laufen treffen wird. Ihr werdet dann auch beim Laufen im ersten Moment mal, bis sich da eine gewisse Muskelkapazität eingestellt hat, natürlich wird das Laufen treffen. Aber wenn ihr schon in der ganzen Vorbereitung, in der Grundlagenphase, in der Basephase und auch in der Bildphase, wenn ihr da schon kein Krafttraining macht, ihr braucht auch nicht 8 Wochen vor dem Arbeitskampf dann anfangen, irgendwie zu sagen, ja, dann hat der Coach gesagt, dann können wir auf 1-2 Mal die Woche runtergehen mit dem Krafttraining, weil das reicht ja dann aus, weil wichtig ist ja mein Laufen. Und ich will euch mal sehen, wie die anderen Trainer das machen, dass die so eine Aussagen treffen, dass die Athleten den Plan mit Läufen vollhauen in der Peakphase, wo teilweise die Ultraläufer 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden laufen, wo dann noch grüne Einheiten im Krafttrainingsbereich sind. Das möchte ich bitte mal sehen, wenn ich mit diesem Mindset meine Athleten einstelle. So, das war mein Fass ohne Boden. Es hat mich so aufgeregt, weil ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann so nicht rangehen, weil sich die Leute da draußen, die werden sich verletzen. Die werden das Krafttraining dann eben nicht machen und werden auch sagen, hier hinten habe ich mir gemerkt, mein Trainer hat gesagt, ich soll erst laufen und wenn ich dann noch Lust habe, dann mache ich Krafttraining. Das ist nicht der richtige Weg. Ich muss erst die Muskelkapazität aufbauen. Ich muss mich erst den Körper auf die Belastungen, die da kommen, vorbereiten und dann kann ich ins Training gehen. Dreht das bitte um im Kopf. Und wenn ihr, und gestern war der beste Zeitpunkt zum Anfang, um anzufangen, und heute ist der zweitbeste. Okay, und wenn du das jetzt hier hörst und du sagst, oh geil, jetzt kann ich gleich meine Laufschuhe schnüren und Trail Fellows Podcast hören. Nee, vergiss es. Du legst jetzt deine Matte aus im Wohnzimmer und machst Übungen, suchst dir bei YouTube da irgendwo Kraftläufer für Trailrunning raus und machst erstmal eine halbe Stunde Krafttraining. Und das muss einfach rein in den Kopf. Wir können nicht nachhaltig Trailrunning betreiben, Ultralaufen ohne Krafttraining. Und ja, ich weiß, euer Laufbuddy oder ihr selber, ihr habt noch nie Krafttraining gemacht und hatte noch nie was und ich brauche das nicht. Okay, ja, es kann sein, dass es Menschen gibt, die vielleicht da anders gebaut sind, ja, wo Gott es ein bisschen besser meinte beim Aufbau, die da vielleicht weniger arbeiten müssen daran oder die vielleicht rein von der ganzen Körperanatomie, von der Bewegungsstruktur und so weiter einfach da schon sehr, sehr verletzungsfrei unterwegs sind, auch ohne Krafttraining. Ja, mag sein. Aber auf lange Sicht und auch für die Vitalität im Alter und so weiter, werdet ihr nicht drum rumkommen, um Krafttraining in euer Leben einzubauen, weil wir einfach gesellschaftlich uns im Alltag kaum noch bewegen. Ja, und wir müssen unsere Muskulatur, wenn wir sie mal aufgebaut haben, ja auch nur noch benutzen. Wir müssen sie ja dann gar nicht mehr aufbauen ständig, sondern wenn wir sie einmal richtig aufgebaut haben und einmal eine gute Muskelbalance gebildet haben, dann können wir sie einfach benutzen und von diesen Lorbeeren quasi uns ernähren. Ja.
Ein Aspekt mal rausgegriffen, der das, was du jetzt ausgeführt hast, was ich alles 1:1 unterschreibe, auf den Punkt bringt. Das ist das Thema Altern. Egal wann ihr anfangt mit dem Thema Laufen und egal wie ambitioniert, es fällt zu dem Zeitpunkt leichter als zum gleichen Zeitpunkt 3, 4, 5, 6 Jahre später. Punkt. Und wenn ihr in relativ jungen Jahren anfangt, dann ist unter Umständen das Krafttraining obsolet, weil ihr sowieso noch besser im Saft steht und besser krafttechnisch und muskulär aufgebaut seid, als ein paar Jahre später. Und es ist lustig, wir nehmen heute am 26. Mai auf. Ich habe 2010 roundabout grundsätzlich mit dem Laufen angefangen. Ja, hin und wieder, nicht ambitioniert, Straße, bisschen Park. Und habe heute, exakt vor 8 Jahren, meinen ersten, in Anführungsstrichen, Trail-Marathon absolviert, den Rennsteiglauf. War lustig. Habe ich heute früh ein Foto auf Handy vorgeschlagen bekommen, heute vor 8 Jahren. Dachte ich, ach, wie lustig, passt ja irgendwo.
Cool.
Mhm. So. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, nein, Marius, damals habe ich auch kein Krafttraining gemacht. Punkt. Ich bin auch diesen Marathon damals im Endeffekt ohne wirklich adäquate Vorbereitung angegangen, sondern meine Schwiegereltern wohnen am Rennsteig, da gehörte das dann irgendwie dazu und ich habe gedacht, ach, das mache ich jetzt mal, das probiere ich jetzt mal aus.
Zeit?
Damals 4 Stunden und 23 Minuten für den Rennsteig. Mhm. Sehr schön. Und das passt heute wie die Faust aufs Auge, denn ich kann das noch, ich habe das noch sehr genau vor Augen und auch noch im Gefühl. Bis Kilometer 28 lief alles perfekt. Und ich bin ehrlicherweise vorher im Training, glaube ich, auch nie wirklich länger als 30 Kilometer gelaufen. Mhm. Und das war auch nicht so strukturiert, wie ich es aus heutiger Sicht mir hätte aufgebaut. Bei Kilometer 28 gibt es einen einzigen etwas längeren Downhill, der auch ein bisschen technisch ist im Rennsteig, zumindest auf der Strecke. Oh. Und danach war die Kraft weg. Und es hat sich gerecht, das, was du gerade eben beschrieben hast vom Downhill, die Muskulatur versagt. Ne? Es ist kein langer Downhill, es ist relativ kurz und für alpine Verhältnisse auch überhaupt nicht vergleichbar. Aber dennoch für mein damaliges Leistungsniveau, was ich hatte, hat es ausgereicht, meine Durability in den Wind zu kicken. Die war danach weg und ich hatte noch entsprechend 14 Kilometer vor mir und dann fing es Leiden an. Oh. Und das ist das auf den Punkt gebracht, was du gerade gesagt hast. Das Krafttraining und ein adäquates Training bezogen auf Laufökonomie, bezogen auf die Spezifika im Wettkampf, verlängern die Möglichkeit oder verlängern überhaupt die Durability, das Durchhaltevermögen im Wettkampf. Unabhängig erstmal von der Strecke.
Es ist ja nicht nur am Ende die Downhill-Muskulatur, sondern auch die Rumpfmuskulatur, auch die seitliche, die Hüftstreckung, die ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist für das Laufen an sich, also für den Laufstil, ja, für den aufrechten Laufstil. Und wir wollen möglichst lange aufrecht bleiben, wir wollen möglichst lange stark bleiben. Ich habe jetzt einen Athleten, kleine Geschichte noch dazu, ich habe jetzt auch einen Athleten, der hat auch nie den Fokus aufs Krafttraining gelegt, trainiert schon sehr, sehr lange und hatte auch mal einen anderen Trainer. Da haben wir jetzt das Ziel, Eiger unter 15 Stunden zu laufen. Schöne Grüße gehen raus. Ja. Also Eiger 100. Ja, genau. Ja. Die 30. Ja. Ja. die 100. Ja. Die 100. Also schon sehr, sehr ambitioniert. Und ich hatte ehrlich gesagt Schiss vor dem Projekt, aber habe gesagt, pass auf, ich habe mir sein Training angeguckt von vor 7 Jahren war das, hat er die 15 Stunden und 6 Minuten gemacht. Und jetzt wollte er die 15 Stunden knacken. Ja. Und und ich habe dann gesagt, pass auf, wir haben jetzt eigentlich, ich gucke mir dein Training an, du hast Back-to-Back-Einheiten gemacht, du hast hohe Umfänge gemacht, du hattest ein super Uphill-Tempo. Wir haben jetzt nur eine Möglichkeit eigentlich, und zwar über ein richtig geiles Krafttrainingsprogramm dir so viel Stabilität reinzuhauen, dass du die technischen Trails und die Downhills von vorne bis hinten komplett durchballern kannst. Auch wenn wir, und er hat jetzt eine wesentliche, also Eiger ist im Juli, wir werden ihn in der V2 Max nicht mehr aufbauen. Er hat eine schlechtere V2 Max. Und was jetzt durchs Krafttraining passiert ist, und das hätte ich selber niemals gedacht, ist, er hat im Training, haben wir jetzt Stichproben genommen von heute und von der Uphill-Qualität im Training von vor 7 Jahren. Er ist jetzt schon Mitte 40. Ja. Und ich habe ihn im Uphill sogar dadurch nochmal schneller bekommen. Bei weniger Energieaufwand läuft er schneller die Uphills bei sehr ähnlicher Steigung. Also wir haben uns immer die Steigungen rausgenommen, von bis, also zwischen 10-15%, 15-20%, 20-25% und haben da stichprobenartig rausgezogen und analysiert und so Durchschnittswerte gebildet. Und die Kurve geht da schon über die alte Kurve quasi. Also ja. Sehr, sehr geil.
Und wie du sagst, der ist 7 Jahre älter geworden. Ne? Also du hast im Endeffekt ja zwei positive Aspekte geschaffen.
Der ist jetzt schon Mitte 40, Tom.
Ja, verdammt, Jungspund. Du hast das Thema zurückgedreht. Also den zwangsläufigen Leistungsverlust. Mag sein, dass der bis Mitte 40 auch noch nicht ganz so stark zu Buche schlägt, aber er schlägt zu Buche, Punkt.
Ja,
das ist ein Fakt. Und wenn du ihn dann gleichzeitig auch noch auf eine bessere Zeit und auf eine bessere Laufökonomie als vor 7 Jahren hochgepusht hast, dann ist doch alles richtig. Aber nochmal ein Aspekt, der kam mir gerade zu kurz, weil du gesagt hast, setzt es auf Prio 1 und fangt eben nicht erst am Ende des Trainingszyklus an. Ne? Wir verbringen Monate, egal ob strukturiert oder nicht strukturiert, damit auf einen Lauf, auf einen A-Wettkampf hinzutrainieren. Das heißt, wir erkennen an, dass Muskulatur, dass das gesamte System dahinter Monate braucht, sich anzupassen. Dann zu denken, dass ich innerhalb von wenigen 4, 5, 6 Wochen den Kraftaufbau hinbekomme, ja, das ist schon fast Augenverschließen vor der Realität. Also, Entschuldigung, ja, das ist so hart, sage
ich
jetzt.
Nee, aber ich finde es ja lustig, dieses Athletendenken. Tommy, du und ich, wir sind ja selber Athleten, also wir können das zu gut nachvollziehen, diese Gedankengänge. Ja, also nach der Offseason, am besten auch wirklich nur eine Woche oder anderthalb Wochen Offseason, weil muss ja reichen, es geht ja dann wieder zum Aufbau der nächsten Saison. Und dann ist es super wichtig, Grundlagen zu ballern, eben um dann sich im Winter stark zu machen für die Sommersaison. Ja, aber Krafttraining ist da nicht vorgesehen. Ja? Das ist schon.
Ich meine, ich muss ja ehrlicherweise zugeben, so diszipliniert ich beim Laufen bin und so einfach es mir fällt, die Schuhe anzuziehen, so schwer tue ich mich damit, mich wöchentlich auf die Krafttrainingseinheiten einzulassen. Punkt. Und ja, das war am Anfang auch echt ein Kampf, das durchzuhalten. Und ich persönlich programmiere mir das abends ins Handy ein, dass mich das nochmal erinnert. Tu es jetzt.
Quäl dich, du Sau.
Quäl dich, genau. Das ist wieder Schelte von Marius.
Leute, es würde mich mal wirklich interessieren und ich glaube, das Thema Krafttraining auch nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, ist, glaube ich, für viele, viele interessant, weil ich glaube, es geht da auch einigen, so wie Tommy, dass es schwerfällt. Warum fällt mir das nicht schwer? Weil ich halt als kleines Kind in den großen Testotopf gefallen bin. Bin da fast ertrunken damals. Und ich war einfach 5 Jahre lang im Bodybuilding. Irgendwann hatte ich da mal so eine Zeit. Und da habe ich einfach das Krafttraining für mich entdeckt und macht mir einfach immer Spaß, auch im Gym auch ein paar Gewichte in die Hand zu nehmen und da meine Aufgaben zu machen. Und ich weiß halt, wie wichtig das ist. Aber nochmal ganz kurz die Frage an euch da draußen. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, was ist euer größter Pain, wenn es ums Thema Krafttraining geht? Geht es darum, dass ihr nicht wisst, wann ihr was machen sollt? Seid ihr euch unsicher, welche Gewichte und welche nicht? Habt ihr keinen Bock auf eine zusätzliche Mitgliedschaft im Studio und zu Hause seid ihr zu abgelenkt? Was ist der größte Pain für euch jeweils? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und dann lass uns mal, Tommy, mal weg vom Muskelthema. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr umfassend jetzt beschrieben und wir machen jetzt mal einen Deckel drauf auf das Fass oder einen Boden rein und gehen mal weiter. Und ich finde ganz interessant, anknüpfend an das Thema Muskeln und muskuläres System, in dem Kontext der Durability, wäre noch das neuromuskuläre System, also eben das Nervensystem. Ja? Und da kann es auch sein, dass wir eben zu müde sind irgendwann, wenn die Systeme kollabieren, dass wir zu müde sind und eben die Muskelansteuerung, also über das Nervensystem, nicht mehr greift. Das kann super gefährlich sein.
Ich glaube, das kennen viele, ne? Wenn das Bein anfängt zu zittern, wenn das Knie wegbricht nach außen oder nach innen, man plötzlich denkt, man tritt ins Leere. Das sieht man ja auch häufiger bei Läufern, die plötzlich aus dem Nichts anfangen zu stolpern ab einer gewissen Distanz und dann selber überrascht sind, woher das plötzlich kommt.
Ja, so, ich wollte doch das Bein nach vorne ziehen und aufsetzen. Warum ist das Bein immer noch hinten geblieben? Mhm. Und warum lege ich jetzt hier auf den Trail? Ja, und ja, und warum hast du eine Maske auf, Tommy? Ja.
Die Situation kommt ja meistens erst ab Stunde 32 oder so.
Und warum liegt hier Stroh?
Die Halluzinogene im Essen an der VP, ja. Oh. Aber das Schöne ist ja, du musst ja nicht mal Drogen nehmen, um das in meinem Ultra zu erlangen. Lauf einfach in die zweite Nacht, das kommt automatisch.
Genau, ja. Hast du schon mal so Halluzinationen dann?
Na, so ganz, ganz krasse Halluzinationen noch nicht. Dass ich mir eingebildet habe, Dinge zu sehen, die nicht da waren. Ja, das schon, aber nicht so, dass... ich erinnere mich immer noch an diese eine Situation aus dem Barclays Marathon von ein paar Jahren, als der Belgier, der Karel Sabel, da irgendwie falsch abgebogen ist und dann in irgendeiner Stadt aufgegriffen wurde, als er sich mit einer Mülltonne, mit einem Mülleimer unterhalten hat und die Polizei ihn dann zurückgebracht hat zur Strecke. Also so schlimm war es bisher noch nicht bei mir. Aber man kennt natürlich die Geschichten. Ne?
Ja. Ja, aber genau, auch das ist ein Thema. Ja. Wie lange kann dein System noch im Fokus bleiben? Also auch ein Ermüdungsthema, was wieder vom Kopf her kommt. Ja, das Nervensystem, generelle zentrale Ermüdung spielt da natürlich ein Faktor. Es gibt so lange Rennen, dass du halt eben auch in die zweite Nacht rein musst. Und da ist es auch so, dass du den Fokus verlierst, dass du vielleicht Entscheidungen, die du hättest treffen sollen, verdattelst, weil du in Gedanken verwelkst und so weiter. Und eben auch das kann zu Problemen führen. Ja. Auch zu Leistungseinbrüchen, wo es ja im Prinzip drum geht.
Es ist ein Mix aus allem. Und die verschiedenen Systeme, wie du vorhin sagtest, greifen ja ineinander. Wenn ich aus persönlicher Erfahrung sprechen möchte, dann ist dieses Thema, der Kopf schaltet sich irgendwann ab. Die Konzentration lässt massiv nach. Und das führt bei mir dann häufig dazu, dass bestimmte Ansteuerungen, die ich im Kopf habe, nicht mehr eins zu eins funktionieren. Das kann ich jetzt nicht 100% an der Stundenzahl festmachen. Das hängt ganz stark von der Art des Rennens, des Wettkampfes ab. Ich kann aber sagen, dass ich das versuche zu trainieren, indem die eben erwähnten Back-to-Back-Einheiten ein ganz wichtiger Bestandteil meines Trainings sind. Und die in unterschiedlicher Konstellation auf dem Trainingsplan stehen. Also nicht nur sonntags die üblichen langen Einheiten und Samstag eine vorgeschaltete kürzere Einheit, sondern da innerhalb der Intensitätsverteilung am Wochenende ganz bewusst zu spielen, um der Muskulatur, dem Nervensystem, aber auch der mentalen Belastung immer wieder neue Triggerpunkte zu geben, um damit umzugehen, zu lernen. Denn das ist meine Erfahrung bei allen langen Wettkämpfen gewesen. Der Punkt kommt irgendwann, dass du, nennen wir es einfach mal, dass du ein Tief hast. Und dieser Umgang mit dem Tief, körperlich wie mental, entscheidet aus meiner Sicht in den meisten Fällen darüber, ob diese Durability durchgezogen werden kann oder nicht. Und wenn du es nicht schaffst, aus diesem Tief oder aus diesen verschiedenen Tiefs, sind ja häufig auch mehrere, gut wieder rauszukommen, dann wird es schwer, die verschiedenen Systeme aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen ineinander greifen zu lassen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das versuche ich bei Trainingsplänen, die über einen langen Zeitraum und auf lange Distanzen ausgerichtet sind, stärker mit einzubauen.
Mhm. Ja gut, jetzt könnte man natürlich sich überlegen, wenn es jetzt ein langer Trail ist und man kommt doch irgendwie in so eine Ermüdung des zentralen Nervensystems rein, kommt man da wieder raus durch Koffein und so weiter? Hast du sowas schon mal erlebt? Ich habe jetzt aktuell keine Studienlagen irgendwie zum Kopf?
Also ja, man kommt da durch Koffein raus. Wir sind ja hier der Podcast der offenen und ehrlichen Worte. Bei mir kann ich es nicht nutzen, denn das Koffein zwingt mich 2 Meter weiter hinten hinter dem Busch. Demzufolge versuche ich das Koffein sein zu lassen und mich dann mit den Zuckervarianten und dem Zuckerschub aufrechtzuerhalten. Ich versuche es aber im Vorhinein durch den entsprechenden Kraft- und Lauftechnikaufbau, aber während des Rennens rein mental aufrechtzuerhalten und mich immer wieder dran zu erinnern, konzentriere dich. Du weißt, was du kannst, du weißt aber auch ganz genau, was du nicht kannst und du kennst die Segmente, die Abschnitte innerhalb eines Wettkampfes und deswegen heißt es jetzt bei einem Segment, das mir vielleicht nicht zuliegt, die Konzentration noch mehr zu schärfen. Das ist meine Herangehensweise an lange Distanzen. So. Ja. Und ganz bewusst auch ohne Ablenkung. Also ich höre ganz wenig Musik bei Wettkämpfen. Das Einzige, wenn ich nachts merke, und es erlaubt ist, muss man dazu sagen, wenn ich nachts merke, dass ich es nicht schaffe, die Ermüdung beiseite zu schieben, rein von der Konzentrationsfähigkeit her, dann packe ich mir kurz Musik auf die Ohren. Das weckt mich nochmal ein bisschen auf. Aber ansonsten versuche ich wirklich bei mir zu bleiben und die Konzentration im Hier und Jetzt zu lassen und nicht die Gedanken abschweifen zu lassen. Weil das bringt mich in der Regel irgendwann mit der Nase auf den Trail.
Ja, ich war erst einmal durch eine komplette Nacht, also fast eine komplette Nacht unterwegs. Wir sind dann abends los sehr früh morgens und haben dann so die Stunden noch bis zum Sonnenaufgang. Aber eben in der Gruppe und nicht komplett alleine. Ja? Vielleicht werde ich das nochmal irgendwann machen, einfach nur um mal zu wissen, wie sich das anfühlt. Obwohl ich ich brauche es jetzt für meine Distanzen im Training erstmal nicht, dass ich dann in irgendeiner Nacht laufe. Wenn ich jetzt nicht speziell diesen Chaos im Biorhythmus trainieren möchte, aber für meine Athleten so ab 100 Kilometer, bei sehr technischen Trails auch ab 80 Kilometer, mache ich das im Training schon mal, dass ich auch in die Nacht reinlaufen lasse. Vor allem, wenn auch der Start irgendwie abends ist. Ja. Jetzt haben wir natürlich den Zugspitz Ultra Trail mehr oder weniger alle vor der Nase. Da sind viele Leute angemeldet und da sind ja einige Distanzen, die abends starten.
Hast du rein, was die verschiedenen Laufeinheiten angeht, spezielle Einheiten, die du im Bereich Durability in den Trainingsplan schreibst?
Ja, kann man schon sagen. Also, da steht jetzt nicht drüber Durability oder Ziel Durability verbessern, sondern das geht dann eher darum, also ich beziehe mich dann eher auf die metabolischen Systeme, was eben auch ein weiteres System wieder ist, und zwar Energiestoffwechsel, Energiesystem, ja, weil die Energiesysteme ja, und also ich versuche dann bei sehr, sehr langen Einheiten wirklich zu sagen, bleib in der oberen Zone 1 bis unteren Zone 2, also eher in diesem Fat-Max-Bereich, sodass wir den Fettstoffwechsel eben maximal triggern. Die meisten Athleten sind halt so, dass sie sich an den oberen Werten orientieren. Das heißt, ein bisschen Kohlenhydrate sind dann da immer mit bei, und verpflegen dürfen sie sich dann auch. Das heißt, da wird eigentlich trainiert, auf lange Sicht mal einfach unterwegs sein, Fettstoffwechsel trainieren und trotzdem irgendwo gut nachverpflegen. Ja, also auch eben mit der Energie, Aufnahme zu trainieren
Ich sage es
und
mal so, mit der Energie überhaupt umzugehen zu lernen. Weil das ist ja das, die ganze Welt, die ganze Social Media Welt redet über Nutrition, über Verpflegung, über Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und du wirst zugeballert, und die Angaben hier, nimm 90, nimm 100, 120 Gramm, habe ich jetzt teilweise schon gehört, pro Stunde.
Ultra High Carb Strategie und
Das,
so, ja.
da fasse ich mir regelmäßig an den Kopf. Und sag, Freunde, also 120 Gramm oder selbst 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, das will und muss trainiert sein. Und das schaffe ich
Ja.
auch nicht von heute auf morgen. Das ist wie wenn ich von einem 12 mm Sprengungsschuh plötzlich auf einen 0 mm Sprengungsschuh umswitche. Beides führt zu massiven Problemen.
Ja. Es ist auch wirklich so, also mein Bild eben auch anhand dem Kontakt zu den Athleten und auch Neulingen, die ich habe. Leute, konzentriert euch erstmal überhaupt 1 Gramm pro Stunde irgendwie reinzukriegen, und macht das erstmal und schaut erstmal, wie viel das ist und so. Die meisten machen nicht mal das, die kriegen das auch im Wettkampf nicht so einfach umgesetzt. Das wird auch zu stiefmütterlich im Training behandelt. Ja, also, ne, also ich kau mir da auf der Zunge rum mit dem Thema ständig, weil ich das immer wieder keue. Ja, ich meine, mehr
Ja,
als
mal.
vorgeben in den Trainingseinheiten kann man nicht, aber da muss einfach, das muss einfach als Fokus gemacht werden. Weißt du, das ist ein langer Lauf. So, ich muss mich auf diesen langen Lauf eigentlich irgendwann nicht mehr konzentrieren. Ich ziehe einfach meine Schuhe an, pack meine Tasche und dann gehe ich los und dann laufe ich halt 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, wie viel auch immer. Spielt da nicht so die Riesenrolle. Was ich aber mal machen kann, ich kann mir für dieses eine Training eben den Schwerpunkt setzen im Fokus, also die Priorität setzen, zu sagen, ich achte heute besonders darauf, dass ich mindestens 1 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehme, zusätzlich noch eine Salztablette pro Stunde, und dann schaue ich mal, wie der Körper das aufnimmt, wie der Körper reagiert. Und dann achte ich noch drauf, was habe ich vorher gegessen, wie lange vorher habe ich es gegessen und so weiter. Ja.
Ja, ich unterstreiche das jetzt mit einem Bild, weil das ist das, was mir ganz häufig gerade bei Einsteigerinnen und Einsteigern begegnet. Man läuft bisher vor sich hin, man hat auch gehört, man muss was essen. Und dann kommt ganz häufig der Switch von 0 auf 100 zwischen Corny und Supermarkt-Quetschi für Kinder auf ein hochgezüchtetes Mortengel. Das
Ja,
ist
ja.
Im Endeffekt, als ob ich 5 Stufen auf einmal nehme und wundere mich dann, dass ich plötzlich einen Leistungsabfall habe, weil das ganze System das überhaupt nicht verarbeiten kann, überhaupt nicht weiß, was da passiert.
Ja, ja. Ich finde das Thema Nutrition auch super spannend, weil es gibt einfach, bei 100 Athleten gibt es 102 Vorlieben und Arten, wie man es macht. Und nein, ich vertrage aber keine Fructose und ich möchte das nehmen, und Morten ist mir von der Konsistenz her nicht gut genug und hier und da. Also da hat jeder so seinen eigenen Fahrplan. Deswegen ist es auch super schwer, irgendjemanden jetzt wirklich einen Nutrition-Plan vorzuschreiben, bis auf natürlich zu sagen, hier, verpfleg dich dort und mach dort und nimm so viel ungefähr mit. Da kann man schon einiges vorgeben, aber so richtig einen Plan zu schreiben, was man zu nehmen hat und so, das ist dann schon eher, ja. Das müssen die Athleten dann schon selber ausprobieren. Und probiert das aber auch aus. Ja. Und ich meine, wenn wir schon über die Metabolik reden, als System, auch in diesem Gesamtsystem Durability, wenn eben ihr zu hart ins Rennen geht, jeder hat es schon erlebt, dann ist irgendwann mal Schluss mit Kohlenhydraten und ihr schiebt nicht genug nach. Oder ihr, auch ein großer Fehler, ihr lauft schon leer los. Ja. Auch das kann passieren. Ihr habt euch gar nicht so gut um diese ganze Thematik des Carboloadings gekümmert, und ihr lauft schon irgendwie mit halben Speichern los und wundert euch dann, warum ihr leer lauft, also warum das Muskelglykogen vielleicht relativ schnell durch ist, weil ihr habt euch mit dem Block mitziehen lassen da vorne, merkt dann nach 10, 15 Kilometern vielleicht sogar schon den ersten Leistungsabfall und dann geht der Körper eben auch da auf Standby und das Ganze kippt. Und wie kippt das Ganze? Die Energiesysteme werden eben auch mit der Zeit ineffizienter. Also so wie ihr in der ersten Stunde Kohlenhydrate aufnehmt, so nimmt der Körper das eben nicht mehr nach 5, 6 Stunden auf. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Also der Körper ist einfach ein super komplexes System und funktioniert eben nicht in so einfachen Denkmustern, sondern das ist alles ein sehr dynamisches System, was immer in Wechselwirkungen funktioniert. Und ihr habt dann, also bei gleichem Tempo sozusagen, habt ihr dann entweder wesentlich mehr Energieaufwand nach einer Weile, durch eben das ist dieser kardiovaskuläre Drift, ja, den kennt ihr, die Herzfrequenz steigt langsam an, bei gleicher Pace, oder ihr müsst halt eben die Pace immer mehr verringern, damit ihr eben im Energieverbrauch, also im Energieaufwand gleich bleibt.
Ja, Punkt.
Und dann kommt irgendwann, ja, und dann kommt dann der Punkt, wenn so zwei, drei Systeme da nicht mehr mitmachen, ihr kriegt nicht mehr genug Sauerstoff umgesetzt, die Muskeln machen vielleicht nicht mehr so mit, sind unterversorgt und so weiter. Und dann kommt auch irgendwann eben das Herz-Kreislauf-System, das kardiovaskuläre System eben als letztes System in dieser ganzen Reihe. Und ihr habt entweder eine viel zu hohe Herzfrequenz, wenn das System, also wenn euer Körper an irgendwas arbeitet, zum Beispiel habt ihr was gegessen, was der Körper nicht so richtig verträgt, durch einen Stoffwechsel zieht, ihr habt auf einmal einen super hohen Puls, fangt sogar an zu schwitzen, oder ihr habt einen Infekt drin und schwitzt euch einen ab, habt einen hohen Puls, oder halt irgendwann im Rennen, haben auch schon viele erlebt, haben mir schon viele wiedergespiegelt und habe ich jetzt eben auch bei einem Athleten gehabt, bei der Transvulkania, da nach 4,5 Stunden fällt die Herzfrequenz auf einmal ab, also richtig ab, pendelt sich da irgendwo bei Zone 1, obere Zone 1 ein und man kriegt keine Leistung mehr umgesetzt. Der Körper auf Standby. Das ist Tür zu. Ja,
ja
aus die, aus, schöne, oder aus die Maus, wie man. Ja. Aus die Maus.
Das ist eine schöne Metapher-Tür zu.
Ah, ja. Dann einen schlechteren Sauerstofftransport. Und das sind so komplexe Vorgänge, Stoffwechselvorgänge im Körper. Und die kann man aber eben trainieren. Ja. Genau, jetzt haben wir ziemlich viel von Problemen gesprochen und von warum es dann wehtut.
Ja, gehen wir mal ins Positive, was man dagegen machen kann. Und ich empfehle allen da draußen, die uns hier zuhören, neben dem bestenfalls sehr gut strukturierten Training und der Umsetzung all dessen, was wir gerade und vor allen Dingen, was Marius auch in Bezug auf Krafttraining und Laufökonomie gesagt hat. Der Schlüssel für die Durability bei uns Hobbyathleten ist aus meiner Sicht eine ganz genaue Kenntnis dessen, was vor mir liegt. Weil wenn ich weiß, was ich zu bewältigen habe, vom technischen Anspruch, von der Kraftdosierung während des Wettkampfs, was erwartet mich zu welchem Kilometerzeitpunkt und oder auch wirklich Stundenzeitpunkt, um mich so gut wie möglich auch selber einteilen zu können in der Kraft, mit der Kraft, die mir zur Verfügung steht. Und ein Punkt, du hast gerade von Höhe gesprochen, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber Höhe an sich auch. Nochmal rückblickend auf die Transvulkania, wir sind auf 2500 Metern hochgelaufen. Das spürt man. Also ich habe es sehr wohl gespürt. Und der Körper hat mir sehr schnell signalisiert, du hast zwar Kraft, aber die stelle ich dir jetzt bei weitem nicht in dem Umfang zur Verfügung, wie ich sie der 1000 Höhenmeter weiter unten zur Verfügung gestellt habe, weil ich einfach meine Energiereserven auch für andere Dinge gerade benötige, lieber Thomas, der da gerade meint, laufen zu wollen. Also auch das, wissend, wo ich lang zu laufen habe, was mich erwartet, das im Kopf zu behalten und daraufhin die eigenen Kraft- und Energiereserven einteilen. Das ist schon mal ein großer, großer Teil des Kuchens, der ergänzt wird durch das, was wir jetzt die ganze letzte Dreiviertelstunde erzählt haben.
Ja. Absolut. Sehr gut.
Also, macht euch die Arbeit. Also es steht ja auch nicht umsonst, was von den Zut erwähnt, auf der Rückseite der Startnummer ist das Höhenprofil abgebildet. Nicht nur um zu wissen, wann kommt die nächste VP, sondern wirklich oder ihr habt alle den Track auf der Uhr. Die meisten Uhren, egal ob Sunto, Garmin oder was auch immer, zeigen euch das Höhenprofil an und zeigen euch in der Regel auch an, wann kommt der nächste Anstieg, wann kommt der nächste Downhill, wie viel Gefälle, wie viel Steigung hat er. Lohnt es sich zu laufen? Ist ein Powerhiking energetisch angesagt? Also arbeitet damit. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen und hier ganz laut in die Runde rufen.
Ja. Ja, wahnsinnig komplexe Themen und man kann sich das sehr gut vorbereiten. Man kann quasi Risiken und Fehler ausschließen vorher schon. Und ja, das soll ja nicht heißen, ihr müsst es nicht tot planen, ja, euch die Vorfreude nehmen oder so. Aber um ungefähr zu wissen, worauf sich der Körper da einlässt und ihr euch da einlässt, das unterschreibe ich auch zu 100%, ist eine gewisse Vorausschau auf die Dinge, die da kommen, schon sehr, sehr wichtig. Ja.
Und das heißt im Endeffekt auch im Training aus der eigenen Komfortzone herausgehen. Weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die meisten. Und da möchte ich mich nicht ausnehmen. Also auch ich brauche dafür viel Selbstdisziplin. Wenn auf dem Trainingsplan eine Einheit steht, ist es leicht, die umzusetzen, weil sie steht da drauf. Sie aber wirklich so umzusetzen, dass sie in Anführungsstrichen wehtut und mich aus der Wohlfühlzone herauskatapultiert, da gehört durchaus auch Mut sich selbst gegenüber dazu. Und da möchte ich auch zu aufrufen, das umzusetzen.
Ja. Ja, und eben, wenn es dann um die Umsetzung kommt, dann kommen wir jetzt auch dazu, wie kann man eben Durability in seiner Gesamtheit dann auch im Training mal trainieren. Ja? Also wie werden wir denn leistungsstabiler auf ganz langen Sessions? Und da würde ich mal einfach anfangen, Tommy, wir können ja mal so ein bisschen Ping-Pong spielen, ja. Ich würde mal anfangen, erstmal grundsätzlich lange Grundlagenläufe sind erstmal sehr essentiell. Und die dürfen je nach Wettkampflänge eben auch mal über diese ominösen 3 Stunden hinausgehen. Und dann bleibt aber bitte in einem Energiesystem, also im Intensitätslevel, so eher im Fettstoffwechselbereich, ja, also eher im Grundlagenbereich.
Und um den Ball zurückzuspielen, ergänze ich jetzt, wenn wir dann im Trainingsplan ein bisschen weiter vorangeschritten sind, eine Grundlage geschaffen haben, nicht nur ausdauertechnisch, sondern auch aus der Kraftsicht heraus, dann dürfen diese Dauerläufe ruhig auch in meinen Trainingsplänen mal progressiv sein. Also durchaus mit einer Steigerung nach hinten versehen, um aus einem Ermüdungszustand, nicht nur bei da kommen wir gleich auch nochmal wahrscheinlich drauf, bei Back-to-Back-Einheiten, was das ist, sagen wir gleich nochmal, sondern auch innerhalb von einzelnen Läufen mit einer Progressivität versehen, sei es, dass die letzten 3, 4 x Kilometer nochmal mit mehr Intensität, mit einer höheren Geschwindigkeit oder mit einem anderen Profil versehen werden, also einfach um da nochmal mehr Kraft und mehr Forderung ans System zu stellen.
So der klassische, die klassische Endbeschleunigung, wenn man das so...
So aus dem Straßenbereich herausgesprochen, ja, die klassische Endbeschleunigung. Aber ich versuche ab und zu, je nachdem, wie das Profil der Umgebung es hergibt bei den Athleten, da durchaus auch am Ende einfach nochmal einen steileren Uphill mit einzubauen. Mit der Vorgabe, diesen dann ganz bewusst in einem Laufschritt umzusetzen. Je nach Steigung, je nach
Prozenten und so schon weiter. Also durchaus Muskulatur von einem längeren Lauf, dann sozusagen nochmal reinzugehen und sagen, jetzt gehe ich nochmal in die bergspezifische Muskulatur.
Genau, und dann kicken wir uns ja auch den Grundlagenausdauerbereich nicht weg damit. Ne? Wir waren trotzdem lange im Fettstoffwechsel und nur weil ich dann am Ende in einer sehr überschaubaren Zeitumfang dann nochmal rausgehe, kicke ich mir die Einheit nicht gleich wieder zusammen.
Genau, damit macht man sein Fettstoffwechseltraining nicht kaputt, Leute. Ja? Auch wenn ihr dann nochmal ein bisschen mehr Prozent Kohlenhydrate mit im System durchspült. Aber was würdest du sagen, so Zeitfaktor, wenn man jetzt sagt, okay, man hat 3 Stunden Lauf, bleiben wir mal bei dem Klassiker Long Run, 3 Stunden.
Kommt auf ein bisschen auf die bisherige den Trainingsumfang und das Trainingsvolumen, das Trainings, auch das Niveau des Athleten ab. Aber ich lasse es eigentlich bei maximal 5 Kilometern, 3 bis 5 Kilometer. Und dann abhängig vom Gelände. Dann entsprechend umgerechnet in Zeit.
Okay, dann mache ich mal so. Ja, das ist jetzt für mich wieder eine Steilvorlage. Also wenn ihr jetzt genau wissen wollt, was für euch in eurem System jetzt gerade dann die richtigen Umfänge sind, um eine Endbeschleunigung einzustellen, dann meldet euch in der fucking Laktatschmiede an bei uns. Ja, www.finishlineemotions.com. Unten in der Podcast-Beschreibung hier in den Shownotes findet ihr den Link dazu. Eben genau dafür ist eben auch so eine Laktatschmiede da. Ja, da kann man dann sowas mal ein bisschen genauer durchleuchten. Und du hast es gerade schon angesprochen, Back-to-Back-Sessions, ja, super spannendes Werkzeug für Ultraläufer. Ab wann ist denn Back-to-Back, ja, oder was, wie wird das gebaut?
Ich tue mich mit dieser Frage ab, wann, also du sprichst ja wahrscheinlich die Distanz
hin, ja, ne? Sorry Leute, ich bin heute schon dreimal in dieses Fettnäpfchen getreten. Es ist nicht erst ein Longrun ab 3 Stunden, bitte nicht so, ja. Ich bin manchmal in meinem Redefluss und so. Also wenn jemand eben die 10-Kilometer-Marke als Longrun gerade hat, dann ist das auch ein Longrun. Es geht da nicht um eine gewisse Kilometerzahl oder eine gewisse Zeitzahl. Ich sag mal, ja, nee, ich sag jetzt gar nichts mehr. Was ist Back-to-Back?
Back-to-Back ist erst im ersten Schritt nichts anderes als 2 aufeinanderfolgende Läufe an 2 Tagen mit dem Ziel, den zweiten Lauf mit einer Vorermüdung zu starten und das System nochmal anders zu triggern, um es jetzt mal ganz laienhaft aufzusagen.
Ja. Ja, genau. Da fällt mir noch so ein Ding ein. Kennst du Serdar Somuncu? Heißt er, glaube ich, ist so ein Komiker. Der war mal bei Stefan Raab. Und da hat er gesagt, ich hasse Marathonläufer. Und noch mehr hasse ich Halbmarathonläufer. Ja? Wenn ihr keinen ganzen schafft, dann lauft halt gar nicht. Also, ja, ich finde den immer wieder geil. Leute, alle, die jetzt gerade hier reinstarten ins Laufen und... Bitte, für euch sind gerade diese ganzen Themen hier vielleicht ein bisschen, wir reden hier über 5 Stunden Laufen und ihr seid vielleicht noch gerade bei den Grundlagen, aber hört euch das mal an, und lasst euch das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen, es ist alles möglich, auch das, auch da noch hinzukommen, es dauert halt vielleicht mal 1, 2, 3 Jahre.
Aber es ist kein
Muss. Aber es ist kein Muss und eben in diesem niedrigeren Zeit- oder Kilometerbereich ist es eben auch so. Ja, wir reden nur immer über Ultraläufer, weil wir in dieser Blase halt am meisten drin sind gerade. Ja. Genau. Aber es geht auch, also wenn auch wenn jetzt du sagst, du läufst jetzt immer so 30, 40 Minuten, dann ist eben eine Stunde oder eine Stunde 15 der Long Run. Ja, immer so die anderthalbfache, zweifache Distanz oder Zeit von dem, was du jetzt da gerade machst. Und da kannst du dich schön progressiv reinsteigern und eben auch über Longruns auch mit einer Endbeschleunigung arbeiten und eben deine Durability für die aktuellen Distanzen und Zeiten eben auch steigern. Ja? Und Back-to-Back-Sessions ist eben auch mit wechselnden Kerninhalten von zum Beispiel Freitagnachmittag, Freitagabend eine gewisse entleerende, also metabolisch entleerende Einheit, energieentleerende Einheit, sowas wie ein paar extensive Intervalle und dann Samstag und Sonntag jeweils ein Longrun. Wobei die sich unterscheiden dürfen, gerne in ihrer Spezifik. Ich würde zum Beispiel Samstag dann immer den längeren Lauf machen, zum Beispiel dann 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem, wo du bist, 6 Stunden, 7 Stunden. Hatte jetzt am Ende einen Athleten am Wochenende, die sind beide 9 Stunden durch die Nacht gelaufen. Muss auch nicht unbedingt sein, habe ich auch so nicht angeordnet. Es war dann wieder so eine Heldeneinheit, ja, schöne Grüße gehen raus an die Jungs. Aber dann eben Sonntag nochmal rauszugehen und nochmal einen lockeren Lauf zu machen, vielleicht auch sich dann eher zu konzentrieren, nochmal die Downhill-Muskulatur anzusprechen auf eine gewisse Zeit, nochmal ein paar Uphills, Downhills mitzunehmen, sowas in der Richtung. Ne?
Aber fang damit nicht zu früh an. Ich verweise jetzt nochmal auf eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben zum Thema Blockperiodisierung im Trainingszyklus. Ich packe diese Back-to-Back-Einheiten eigentlich erst ab der Intensitätsphase in den Trainingsplan rein, weil dann genug Kraft und Ausdauer in der Regel aufgebaut ist, dass das auch regenerativ verarbeitet werden kann. Denn das darf man natürlich auch nicht vergessen. Die Regeneration muss gewährleistet sein, davor wie auch danach, damit wir den Trainingsreiz dieser Einheiten wirklich richtig treffen. Und es ist komplex, das, was du gerade sagtest. Ne? Die einzelnen Trainingseinheiten können unterschiedliche Reize ansprechen und Reize fordern. Und zusammengenommen haben sie dann nochmal einen anderen Anspruch, den sie erfüllen sollen. Also deswegen nicht am Anfang eines Trainingszyklus, eines Trainingsplans das schon einbauen. Das ist zumindest meine Empfehlung, die ich aussprechen möchte.
Ja, man kann ja zum Beispiel sich spezielle Mesoblöcke, also Mesozyklen sind immer Trainingsblöcke, die so 3 oder 4 Wochen gehen, entweder 2 Belastungs-, 1 Entlastungswoche oder 3 Belastungs-, 1 Entlastungswoche. Das lässt sich soweit ganz gut einplanen. Man muss auch nicht nach der Wochenstruktur gehen, wenn man da im Schichtdienst arbeitet, kann man auch nach Schichten gehen oder so. Also so, dass es für dich in den Alltag passt. Und dann kannst du sozusagen einen dieser Mesoblöcke innerhalb der Makroplanung, kannst du dann dafür nehmen, eben mal Back-to-Back-Einheiten zu probieren. Und da kannst du eben auch den Fokus drauf setzen und musst nicht die Gesamtbelastung in der Woche dann extrem hoch haben, sondern kannst auch dann eben unter der Woche, wenn du ein sehr, sehr langgezogenes Wochenende, sehr viele Stunden am Wochenende drin hast, kannst du auch mal unter der Woche bisschen rausnehmen, was die Umfänge angeht, um eben auch deinen Trainingsstress eben eher leicht progressiv zu steigern und da nicht irgendwelche Heldeneinheiten zu machen, ja, die dich dann vielleicht raushauen. Was kann man noch machen? Wir haben es gesagt, Krafttraining natürlich so viel wie möglich Downhill laufen oder Downhill oder Krafttraining eben für die exzentrische Muskulatur zu machen. Dann generell auch strukturelle Ermüdungsresistenz, Krafttraining, Sehnenfaszienstabilität, seitliche Bauchmuskulatur, Rücken, Rumpf und Hüftbeuger, Hüftstreckung, ganz, ganz wichtig. Und so, was ich auch noch ganz interessant finde, ist eben mal in die Nacht zu laufen, monotone Belastungen eben für die mentale Anpassung, ja, eben auch genau diese Ermüdung. Ja, lauf doch mal auf dem Laufband ein paar Stunden, ja, oder auf der Radrolle sitzend oder so, das, was richtig langweilig ist. Das kann auch, ja, das ist, am Ende ist es auch Training. Ja.
Ja.
So, jetzt sind die ganzen Leute, Marius hat gesagt, ich soll 3 Stunden auf dem Laufband laufen, jetzt los geht's. Das ist der absolute Pain. Alle meine Athleten sagen immer, Marius, ey, wirklich über 1,5 Stunden auf der Radrolle, hör auf damit, das macht einfach keinen Spaß.
Das ist, ja.
Manchmal ist zwar stumpf, aber hilft nichts. Ja. Ist zwar stumpf und hilft nichts. So, Leute.
Ja, jetzt haben wir Durchhaltevermögen gezeigt diesmal hier mit 1 Stunde 4. Ne?
Ja, vielleicht schneide ich noch ein paar Pausen raus. Ich will eigentlich nicht über die Stunde kommen. Mal gucken, ob das klappt. Was ist die Quintessenz aus dieser Folge und vielleicht so ein bisschen so dieses Learning für euch, was ihr mitnehmen sollt, ist, es ist eben nicht nur VO2 Max und Schwelle und was auch immer, ja, wie diese ganzen Performance-Begriffe, sondern es kommt eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr auf die VO2 Max an. Das ist nicht der eigentliche Performance-Wert für längere Läufe, für eben vielleicht auch Ultraläufe, sondern es kommt dann irgendwann darauf an, dass ihr möglichst lange leistungsfähig und stabil seid bei steigender Ermüdung im Komplettsystem. Und das kann man trainieren und das dürft ihr jetzt gerne da draußen machen.
Habt Spaß dabei und hört uns im Podcast fleißig.
Genau. Macht's gut, schöne Woche. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Tschüss.